Mit diesen weihnachtlichen Klängen begrüße ich Sie ganz herzlich zur Dezemberausgabe des Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und der Herr am Klavier, den Sie eben gehört haben, ist Joshua Steib, Jugendbotschafter der Evangelischen Akademie Tutzing und im Netz auch als Joshiano bekannt. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für diese schöne musikalische Begleitung, die Sie am Ende dieses Podcasts noch einmal in voller Länge hören werden. Heute geht es um zwei Themen, von denen eines ganz aktuell und drängend dran ist, nämlich Weihnachten. Und die Frage, ob wir in diesem Jahr eigentlich mehr oder weniger Weihnachten feiern. Darüber werde ich mich gleich mit Udo Hahn unterhalten. Er ist Pfarrer und der Direktor unserer Denkwerkstatt am Starnberger See. Zuvor allerdings soll es um ein Thema gehen, das uns schon das ganze Jahr begleitet. Und ich sage gleich, nein, es ist nicht Corona. Es geht um den digitalen Wandel und um das, was er mit uns macht. Und ich freue mich, darüber nun mit der Politologin und Philosophin Cindy Ricarda Roberts sprechen zu können. Digitalethik und junge politische Philosophie ist die Online-Tagung, bei der es Anfang Dezember um die Wechselwirkungen zwischen digitalen Technologien und ethischen und philosophischen Fragen ging. Cindy Ricarda Roberts war auf dieser Tagung zu Gast bei meiner Kollegin Julia Wunderlich, Studienleiterin des Jungen Forums und Studierenden des Studiengangs Philosophy und Economics der Universität Bayreuth. Heute ist Cindy Ricarda Roberts mein Gast im Seefunken-Podcast. Sie ist Philosophin und Politologin und sie arbeitet am Zentrum für Ethik der Medien und der digitalen Gesellschaft und am Lehrstuhl für Medienethik der Hochschule für Philosophie München. Ich freue mich, dass Sie vor Weihnachten noch Zeit gefunden haben, mit mir zu sprechen, liebe Frau Roberts.
Ja, gerne, gerne.
Sie beschäftigen sich mit der Philosophin Hannah Arendt und auf der Tagung, von der ich gerade eben gesprochen habe, haben Sie sich auch mit ihr beschäftigt und haben Hannah Arendt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, es waren vor allen Dingen Junge, vorgestellt. Vielleicht können Sie eingangs sagen, wo ist Hannah Arendt intellektuell ungefähr zu verorten?
Ja, Hannah Arendt ist auf jeden Fall eine Schülerin von Heidegger. Sie ist Neomarxistin und ihr Gesamtwerk insgesamt ist schwer einzuordnen. Im Gegensatz zu anderen etablierten Forschern gibt es zu ihr relativ wenig Forschungsliteratur. Also es fehlt noch so ein gesamter Korpus. Aber ansonsten hat sie auf jeden Fall zwei super bekannte Werke. Dazu gehört auch Vita Activa, wozu ich vorgetragen habe. Und sie ist auf jeden Fall eine, wie nennt man das, gedankliche Mutter, kann man sagen, von Habermas und dessen Öffentlichkeitsbegriff. Und genau so würde ich sie intellektuell verorten.
Hannah Arendt unterscheidet zwischen privatem Raum und öffentlichem Raum. Was meint sie genau damit? Und vielleicht können Sie das erklären, woher das auch kommt.
Für Hannah Arendt sollte man vielleicht zunächst sagen, es ist wichtig, dass privat und öffentlich getrennt bleibt. Das ist ihr Ideal, weil daraus erschließt sich für sie die Öffentlichkeit. Aber wichtig ist es, also sie nimmt ihr Ideal aus der Antike. Und in der Antike ist der privat und der öffentliche Raum strikt getrennt gewesen. Das waren zwei verschiedene Sphären, kann man sagen. Zwei verschiedene Seinsordnungen. Und die private Welt war, da war man unfrei, da war man ungleich in der Antike. Also aufgrund seiner biologischen oder körperlichen Eigenschaften oder auch den sozialen Gegebenheiten. Es gab ja auch noch Sklaven. Und deswegen hatte man auch so eine Art Verachtung für die Menschen, die sich tatsächlich nicht vom Haus entfernen durften, weil das waren quasi die Sklaven, die dem Haus verpflichtet waren. Und nur wenn man aus dem Privaten herausgetreten ist, konnte man quasi frei und gleich sein und sich diesen Notwendigkeiten entziehen, die Notwendigkeiten, sich zu ernähren, zu arbeiten etc. Und das ist aber auch die Welt des Subjektiven, quasi das Private. Und deswegen war es so wichtig, aus dem Privaten herauszutreten, um frei und gleich zu sein. Und das ist für Hannah Arendt und dann ihren Begriff von Öffentlichkeit, das ist die gemeinsame Welt, die Welt der Erscheinung beschreibt, natürlich zentral.
Wie lässt sich das auf die heutige Gesellschaft anwenden? In welcher Gesellschaft leben wir, die im digitalen Wandel nun sich verortet, wo der digitale Wandel noch nicht ganz vollzogen ist? Wir haben dieses Jahr während der Pandemie zwar schon einiges an Sprüngen gemacht, aber wir müssen uns immer noch damit auseinandersetzen. Wie kann man diese Ordnung von Hannah Arendt, privater Raum, öffentlicher Raum, auf die heutige Gesellschaft anwenden?
Ja, vielleicht sollte man sich angucken dazu, also Hannah Arendt selbst, muss man sagen, hat kein eigenes normatives Leitbild. Sie stellt quasi nur eine Beschreibung dar. Und sie sagt quasi, dass in ihrer damaligen Gesellschaft, was ja die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts darstellt, dass da schon eine Art Entpolitisierung stattgefunden hat, weil die private Welt immer mehr überhand nimmt. Also sie wird deswegen, wenn man jetzt bedenkt, die Antike, da sagen wir mal 50-50 war noch die Aufteilung, war es dann in der Neuzeit so, dass die Polis übersetzt wurde mit Societas ins Lateinische, also mit dem Gesellschaftlichen. Da macht sie schon mal so eine erste Privatisierung quasi, also dass die private Welt überhand nimmt aus. Und in der Moderne, durch die Jobholder-Gesellschaft, die Massen- und Konsumgesellschaft, macht sie einen Überhang von privater Welt aus. Und das lässt sich heute natürlich mit zunehmender Privatisierung von zum Beispiel Kommunikationstools durchaus übertragen. Also da bietet sich's an, viel strukturell viel raus und mitzunehmen.
Die grundsätzliche Unterscheidung war ja die private Welt zu Hause, Oikos zu Hause, und das Öffentliche draußen, soweit ich rausgehe. Aber sind wir nicht in der digitalen Welt eigentlich die ganze Zeit nur draußen, weil wir uns viel mit anderen umgeben? Und ist dann das Private wirklich noch privat, oder ist wo ist denn da die Grenze?
Also das ist eine spannende Frage. Man könnte auch sagen, dass wir die ganze Zeit im Privaten nur noch verharren und nicht mehr im Öffentlichen sind. Für Hannah Arendt war es mich wichtig, sich tatsächlich physikalisch zu begegnen und sich auszutauschen und quasi aus dem Subjektiven in die Pluralität überzugehen. Und das ist eben die Frage von Definitionen, wie man privat und öffentlich versteht. Aber ich würde sagen, dass je nachdem von welchem Standpunkt aus, man auf jeden Fall sagen kann, dass sich irgendwie weiter vermischt oder verwässert, diese Grenze immer weniger aufrechterhalten wird oder auch aufrechterhalten werden kann heutzutage vielleicht.
Was überwiegt dabei?
Ich würde sagen, dass heutzutage tatsächlich eher die private Welt überwiegt, weil wir immer mehr in unserer Bubble sind. Und wir werden uns vielleicht, also das ist die Frage, man kann da bestimmt streiten, aber die Pluralität, die ist vielleicht heute nicht mehr so gegeben. Wenn man an Online-Kommunikationsräume denkt, ist da nicht mehr so ein Austausch von Gründen existent, sondern die Menschen verharren mehr in ihrer subjektiven emotionalen Einstellung oder Wahrnehmung. Und das würde für Hannah Arendt nicht für die Überwindung des individuell Subjektiven sprechen. Aber es gibt bestimmt Denker, die jetzt dagegen halten könnten. Und aber ich würde sagen, da lassen sich auf jeden Fall interessante Ansätze daraus ziehen. Und ich würde sagen, die private Welt nimmt immer mehr zu.
Aber ist es denn nicht so, dass wir auch in ganz vielen Parallelgesellschaften leben? Also es gibt mit Sicherheit diejenigen, die sich viel in digitalen Räumen aufhalten, vor allen Dingen Jüngere, die auch soziale Netzwerke nutzen, die sich so wie wir beide nun gerade über eine Online-Zoom-Lösung unterhalten. Aber es gibt eben auch diejenigen, die davon nichts mitbekommen. Erstens, in welcher Gesellschaft leben die? Und welchen Zugang haben Sie zu dieser digitalisierten Welt, in der wir zum Teil leben, beziehungsweise vor allen Dingen auch diejenigen leben, die Digital Natives sind?
Ja, das ist natürlich eine interessante Beobachtung in der Forschung, dass es immer mehr Menschen gibt, also ich weiß nicht, ob ich das richtig aufgefasst habe, die quasi sich der kompletten digitalen Welt entziehen. Diese Menschen gibt's, und ich glaube, man muss... dass man irgendwie schauen muss, dass das Private und das Öffentliche, das ist ja Hannah Arendts Argumentation, aufrechterhalten wird, diese Trennschärfe. Und heutzutage, was auf jeden Fall passiert strukturell, ist, dass Menschen, die jetzt halt überhaupt nicht in digitalen Räumen sind, immer mehr ausgegrenzt werden. Und ich denke schon, dass man die Strukturen so gestalten sollte, dass den Menschen tatsächlich die Wahl bleibt, was uns natürlich dazu zwingt, analoge Strukturen aufrechtzuerhalten. Aber im Moment sind die vermutlich an sehr vielen Prozessen nicht beteiligt, wo sie doch beteiligt sein sollten.
Also das ist dann eine der Herausforderungen, die ich jetzt dem entnehme, dass man eben auch diejenigen mitnimmt, die noch nicht teilhaben können an den vielen digitalen Möglichkeiten, die wir zur Kommunikation haben, und auch die Räume eröffnen des Austausches. Welche Herausforderungen würden Sie denn noch feststellen?
Ich glaube, dass man dem Ganzen etwas Zeit geben muss. Also es ist bestimmt sind eine kulturelle Besonderheit von jedem einzelnen Volk oder jeder einzelnen Nation in Europa, den Digitalisierungsprozess für sich voranzutreiben. Und jede Nation hat da bestimmt auch irgendwie seine eigenen Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass in Deutschland zum Beispiel einfach sehr viel Vertrauen wachsen muss und Angst genommen werden muss. Und das passiert nicht, indem man beispielsweise einem Kind erzählt, es gibt keine Geister, dann hört die Angst ja nicht auf, sondern man muss den Menschen halt Wissen einerseits vermitteln, die Sachen transparent gestalten und sie andererseits aber auch inklusiv gestalten. Das bedeutet, die Menschen gleich beim Entwicklungsprozess am besten teilhaben zu lassen.
Am Entwicklungsprozess für neue digitale Technologien.
Genau, da schließt sich ja auch dann künstliche Intelligenz an, was eine große weitere Debatte wäre.
Wie könnte das aussehen, diese Teilhabe?
Diese Teilhabe zum Beispiel jetzt gerade im Moment liegt ja viel Verantwortung auf Entwicklern und Produktentwicklern eigentlich und Designern. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht einerseits überfordert fühlen, aber andererseits, wenn bestimmte Produktentwickler für demokratische Kommunikationstools verantwortlich sind, dann würde ich mir da eine gewisse Diversität wünschen, damit es einfach nicht zu einem Ausschluss einer bestimmten Gruppe kommt. Und deswegen würde ich einfach solche Sachen immer möglichst inklusiv gestalten. Das heißt, einfach viele diverse Menschen und Perspektiven mit einbinden, um Technologie immer möglichst menschenfreundlich zu gestalten.
Jetzt haben Sie auf der Tagung ja vor allen Dingen mit jungen Menschen über dieses Thema gesprochen. Und das sind vor allen Dingen Menschen, die in den Nullerjahren groß geworden sind oder ab da geboren wurden. Also die, die wir eben als Digital Natives bezeichnen. Wie war Ihr Eindruck auf der Tagung? Wie erleben die jungen Menschen die Grenze zwischen Öffentlichem und Privaten?
Ich glaube, ich habe ein sehr gemischtes Bild bekommen. Also die Jugend von heute oder die jungen Erwachsenen, die sind natürlich sehr viel mehr vertraut mit den ganzen Technologien. Aber mit den Jugendlichen, mit denen ich jetzt Kontakt hatte und sprechen durfte, die hatten durchaus auch sehr kritische Gedanken und sehr wirtschaftskritische Gedanken teilweise, aber auch sehr kritische Gedanken in Bezug auf Nachhaltigkeit, was den Strom und den Energieverbrauch der Technologien angeht, aber auch dahingehend, wie weit es eigentlich geht und wo dann quasi der Mensch mit irgendwelchen Chips im Kopf noch Mensch ist und wo die Grenze eigentlich des Menschseins erreicht ist. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön, also auch durchaus positiv und gestaltend, würde ich jetzt die Atmosphäre und den Spirit beschreiben, aber doch auch kritisch und reflektierend. Das fand ich sehr, sehr positiv. Super eigentlich. Also
Sie haben teilweise bis in die frühen Morgenstunden mit denen diskutiert, habe ich gehört. Also die Online-Tagung war das digitale Lagerfeuer, von dem niemand sich wegbewegen wollte und wo alle drumherum saßen. Was waren denn so Themen, wo Sie sagen, das sind so ganz große Themen gewesen für die Jugendlichen? Die treiben die wahnsinnig um.
Ich denke auf jeden Fall Datenschutz. Das war ein großes Thema und sowas wie Regulierung der großen Firmen, auch diese Ohnmacht und Übermacht gegenüber solchen Technikgiganten oder auch dem Gefühl, dass man ja nichts tun kann, dass seine Daten andauernd verwertet oder missbraucht oder gebraucht werden. Ja, bis hin zu, also wie zum Beispiel, wir haben ja auch darüber diskutiert mit Frau Kläuber, wie vielleicht eine zukünftige Menschenrechtskarte im digitalen Zeitalter aussehen könnte. Solche Themen, also Jugendlichen sind da sehr politisch und haben eben diesen Spirit zu gestalten und dahingehend sind sie schon sehr konkret unterwegs und dem auch darüber geredet, was man da für Maßnahmen zum Beispiel gegen Diskriminierung etc. Finden könnte und ja, wurden spannende Sachen diskutiert.
Welche Möglichkeiten gibt es konkret für die Jugendlichen, sich zu beteiligen?
Also zum Beispiel an der Evangelischen Akademie in Tutzing geht es erstmal darum, sich zu bilden und bestimmte Sachen, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und dann steht natürlich jedem Jugendlichen frei, sich selbst einzubringen. Das können Initiativen sein, sei es Umweltschutz von NGOs oder sonstiges. Es kann politischer Natur sein, in Parteien oder in politischen Verbänden und dergleichen. Es geht aber auch darum, einfach immer mit seinen Mitmenschen zu diskutieren, weil Demokratie heißt ja eigentlich, dass alle miteinander reden und dass man viel Austausch versucht zu generieren. Und Jugendlichen sind natürlich dann viel fitter, was YouTube-Plattformen etc. Solche Tools angeht und die zu nutzen. Und ich habe schon von einer oder anderen Idee gehört, dass da durchaus auch sehr viel mehr und politisches Engagement daraus entstehen soll. Und es freut mich natürlich zu hören.
Sie beschäftigen sich ja als Philosophin und als Politologin eben mit dem Thema Digitalisierung und Verantwortung dafür. Wie ist Ihr persönlicher Umgang mit der Digitalisierung? Wo ist Ihre Grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum und was ist Ihnen zum Beispiel wichtig?
Ich würde sagen, dass ich die Tools, natürlich sind wir alle irgendwie gezwungen, diese zu nutzen. Also ich glaube, wenn man einen Job sucht und zum Beispiel in der Wissenschaft bestimmte Netzwerke nicht nutzt, ResearchGate, Academia etc., dann hat man tatsächlich einen Nachteil. Aber natürlich bin ich auch kritisch gegenüber manchen Technologien. Also Facebook benutze ich sehr, sehr eingeschränkt. Habe ich zwar einen Account, aber benutze ich meistens auch als Kommunikationstool. Und ich nutze eigentlich ziemlich viele Alternativen. Und es zwingen mich auch einige Freunde dazu, keine digitalen Tools zu nutzen und noch auf Short Messages oder das Telefon zurückzugreifen. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, sich so eine Art Vielfalt aufrechtzuerhalten. Also ich habe Angst, dass ich irgendwann nicht mehr analoge Sachen nutzen kann. Aber ich bin auch ziemlich freudig daran, neue Technologien einzubauen, die mir das Leben erleichtern.
Vielen Dank dafür, dass Sie jetzt noch bei uns waren im Seefunken-Podcast der Evangelischen Akademie Tutzingen. Und danke dafür, dass wir uns noch unterhalten konnten über Ethik und das Digitale. Und gerade nach diesem Jahr, in dem wir viel an Digitalisierung nochmal erfahren haben und viele von einem Schub sprechen, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen jetzt schöne Weihnachten und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr wieder in der Evangelischen Akademie Tutzingen.
Ja, das hoffe ich auch. Ihnen auch eine schöne Weihnachtszeit und vielen Dank für das Gespräch.
Ein Thema darf um diese Jahreszeit nicht fehlen. Weihnachten. Und darüber spreche ich mit Udo Hahn, Pfarrer und Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, mit dem ich jetzt per Telefon verbunden bin. Ich grüße Sie, Herr Hahn.
Hallo, Frau Grass.
Herr Hahn, es ist nun ein Weihnachten dieses Jahr, das für viele von uns ganz anders verlaufen wird als die Weihnachtsfeste, die wir kennen, die wir zuvor erlebt haben und die mit Traditionen verknüpft sind. Also es wird dieses Mal keine großen Familienfeiern geben, keine Urlaube in anderen Ländern und auch keine Weihnachtsfeiern mit den Arbeitskollegen und keine Weihnachtsmärkte, keine Adventskonzerte, Krippenspiele und Gottesdienste und so weiter. Ist dieses Weihnachten irgendwie weniger Weihnachten als sonst oder eher mehr?
Weihnachten 2020 scheint mir beides zu sein. Weniger und mehr. Weniger natürlich, wenn man das zugrunde legt, was Sie gerade aufgelistet haben. Das ist ja der Verlust eigentlich all dessen, was einem lieb geworden ist oder mindestens vieler Dinge, die bis weit in die Kindheit zurückreichen. Weihnachten könnte in diesem Jahr aber auch mehr sein, weil wir vielleicht nicht durch das vorweihnachtliche Treiben so sehr gestresst sind. In der Vergangenheit war ja immer der Weihnachtsstress sprichwörtlich. Was musste nicht alles vor Weihnachten fertig werden? Die Vielzahl der Weihnachtsfeiern, die es zu absolvieren gab und vieles andere mehr. Ich möchte allerdings zugleich auch wahrnehmen, dass viele Menschen schon allein dadurch gestresst sind, dass sie sich Sorgen um ihre eigene Zukunft machen, um die Zukunft unserer Gesellschaft und der Welt im großen Ganzen. Also das löst Angst aus und manche können diese Unsicherheit nicht einfach wegstecken und jetzt fröhlich die Zeit nutzen, sich einfach mal zu Hause unbeschwert hinsetzen. Dennoch wäre dies aber gleichwohl meine Empfehlung, zu Hause sich hinzusetzen, eine Kerze anzuzünden, innerlich zur Ruhe zu kommen, Musik aufzulegen, vielleicht das Weihnachtsoratorium, die biblischen Texte anzuschauen, die ganzen Kirchenlieder im evangelischen Kirchengesangbuch oder im katholischen Gotteslob. Das sind ja Texte von Menschen, die lange vor uns lebten. Und wenn wir diese Texte auf uns wirken lassen, dann merken wir, die lebten auch schon in unruhigen Zeiten. Und was haben die für kraftvolle, mutmachende Gedanken formuliert? Und vielleicht gelingt uns bei diesem Weihnachtsfest es uns genau darauf zu konzentrieren, sodass diesmal Weihnachten wirklich mehr sein könnte.
Das Wesentliche von Weihnachten, worum geht es dabei, Herr Hahn?
Ich denke, es ist ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, was wir an Weihnachten feiern und nicht, wie wir Weihnachten feiern. Die Frage, wie wir Weihnachten feiern, ist, das knüpft noch so ein bisschen an Ihre erste Frage an, ja eigentlich die zentrale Frage immer gewesen in den Familien. Ich erinnere mich jedenfalls da auch an zu Hause, Und mir geht es auch jetzt immer noch so. Also gibt es Truthahn oder Gans oder vielleicht doch ein vegetarisches Menü. Habe ich alle Geschenke beisammen? Ist der Baum auch wirklich gut gewachsen? Passt er ins Wohnzimmer? Und all diese Dinge. Also wir haben uns an vielen Stellen darauf konzentriert, zu überlegen, wie wir Weihnachten feiern, aber dadurch vielleicht aus dem Blick verloren, was wir Weihnachten feiern. Und was feiern wir Weihnachten? Gott ist Mensch geworden. Das ist so eine sensationelle Botschaft, dass sie einen auch heute mitreißen möchte. Denn das ist ja wirklich etwas Außergewöhnliches, dass Gott, ich versuche das mal in dem Bild zu beschreiben, aus den himmlischen Höhen auf diese Erde herabsteigt, auf diese Erde in unser Leben hineinkommt, in Zusammenhänge, die alles andere als gut sind. Wir leben in einer Zeit, in der es viel Anlass zur Klage gibt. Hunger, Terror, sonstige Katastrophen, Vertreibung, Krankheit, Corona, das prägt alles unser Leben. Und Gott wird Mensch, er macht sich mit uns solidarisch. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Er teilt im Grunde in diesem Jesus von Nazareth alles, was unser Leben ausmacht. Die schönen Dinge und eben auch das Leid. Und daraus erwächst nun wiederum der Auftrag an uns, machen wir es doch wie Gott, werden wir Menschen. Und sind wir ja Menschen aus Fleisch und Blut, aber gemeint ist im übertragenen Sinne, denken wir nicht in allererster Linie an uns und unsere eigenen Bedürfnisse ausschließlich, sondern denken wir an die Menschen um uns herum und machen wir gemeinsam die Erde ein Stückchen wohnlicher und machen wir das Zusammenleben besser, als es in der Vergangenheit war.
Nun ist ja genau dieser Zusammenhalt mit den Menschen, das Zusammensein auch mit anderen, momentan eben weitestgehend nicht möglich. Und das ist ein Kitt, der uns zusammenhält, genauso wie die Tradition. Die Traditionen und auch Gewohnheiten bieten ja Halt. Wo lässt sich denn der nun finden, wenn wir physisch nicht mehr zusammenkommen können, wie wir es gewöhnt sind?
Gott sei Dank verfügen wir ja heute über technische Möglichkeiten, die vor 10, 20 Jahren noch gar nicht so im Blick waren. Wir können heute nicht mehr nur telefonieren und einander hören, sondern wir können beim Telefonieren uns einander anschauen. Damit meine ich jetzt nicht, dass die Weihnachtsbegegnung mit den Liebsten im weiteren Kreis zu einer Zoom-Konferenz mutieren muss, aber wir haben heute Möglichkeiten, zumindest virtuell Nähe herzustellen. Auf Dauer ist das natürlich kein Ersatz. Und wenn Sie schon die Traditionen ansprechen, dann sind das ja alles Hilfsmittel, vom Weihnachtsbaum angefangen, über den Adventskranz und all diese Dinge, die immer je für sich eine eigene Botschaft haben und uns auf etwas hinweisen, was uns Weihnachten wichtig werden kann.
Die Weihnachtsgeschichte selbst findet sich in der Bibel ja zweimal. Sie findet sich einmal bei dem Evangelisten Lukas und auch bei Matthäus. Herr Hahn, als Pfarrer können Sie mir bestimmt erklären, worin unterscheiden sich diese beiden Texte und warum kommt diese Geschichte in der Bibel zweimal vor?
Wir haben im Neuen Testament insgesamt 4 Evangelien, die sich mit dem Leben Jesu beschäftigen. Und mindestens zwei davon lassen sich so lesen, dass man daraus eine Biografie ableiten könnte. Es ist allerdings nicht die Absicht gewesen, eine vollständige Biografie zu schreiben. Denn wenn man sich die Autoren dieser Evangelien anschaut, dann haben die jeweils ein ganz unterschiedliches Interesse. Tatsächlich, Lukas hat das Interesse, ein Leben Jesu zu erzählen. Und man merkt auch seine erzählerische Qualität an der Weihnachtserzählung, wenn berichtet wird, wer zuerst die Adressaten der Botschaft sind, nämlich diejenigen, die ganz am Rande der Gesellschaft leben und die sich auf den Weg zur Krippe machen. Und diese Krippe ist ja alles andere als ein beschauliches Idyll, wie wir das heute bei uns im Wohnzimmer vielleicht stehen haben. Das war ja für eine Familie der letzte Ort, wo dieses Kind geboren werden konnte. Und kaum ist das Kind geboren, muss diese Familie auch schon sich auf die Flucht begeben. Darin tauchen viele Motive eben schon auf, an die Menschen heute ja durchaus anknüpfen können mit eigenen Erfahrungen. Und eingebettet ist diese Botschaft in den Ruf, den Lukas zitiert, fürchtet euch nicht. Also hier ist eine hoffnungsvolle Botschaft. Der Evangelist Matthäus hat wieder einen ganz anderen Akzent. Also er erzählt die Geburt Jesu vergleichsweise nüchtern. Das liest sich fast wie eine nachrichtliche Meldung, aus der man jetzt nur die Fakten entnimmt und gar nicht die Atmosphäre. Matthäus war viel wichtiger, einen Stammbaum Jesu an den Anfang zu stellen, um deutlich zu machen, dass Jesus der verheißene Messias ist, der Christus, der Erlöser, der Retter der Menschheit. Und interessant ist ja in dem Zusammenhang dann auch noch, wenn man die Evangelien anguckt, beide, Matthäus und Lukas, beziehen sich auf Markus. Der hat das kürzeste Evangelium geschrieben. Das ist das früheste Evangelium, Matthäus und Lukas viel später. Und da gibt es noch ein viertes Evangelium, das des Johannes. Da hat man den Eindruck, da spricht ein Philosoph. Also wenn wir diese Texte der Bibel lesen, ist nicht zuallererst ist das Ziel, sie als historische Tatsachenschilderung zu lesen. Sie haben freilich ihren historischen Kern, sondern es geht immer darum, bestimmte Aspekte in den Vordergrund zu rücken, die uns nachdenklich machen sollen für unser Leben.
Im Kirchenjahr ist es so, dass die Adventszeit und auch die Weihnachtszeit zusammengefasst wird zum Weihnachtsfestkreis. Und es ist auch der Beginn des neuen Kirchenjahres, und zwar mit dem ersten Adventssonntag. Den haben wir jetzt schon ein bisschen hinter uns. Ist das Zufall, dass Weihnachten und der Beginn des neuen Kirchenjahres mehr oder weniger auf denselben Zeitpunkt fallen?
Nein, Zufall ist es nicht, sondern Absicht. Wir haben es hier mit einer Konstruktion zu tun, die, wenn man das gesamte Kirchenjahr anguckt, ja von der Geburt Jesu über sein vergleichsweise kurzes Leben, sein Tod am Kreuz mit 30 Jahren, seine Auferstehung, dann die Geburt der Bewegung, die wir Pfingsten feiern, also dass Menschen weltweit sich auf diesen Jesus beziehen und dass im weiteren Verlauf des Kirchenjahres auch Fragen unseres Zusammenlebens und wie wir leben und wie wir vor allem aus diesem Leben scheiden, dass das in einem Kirchenjahr in 365 oder 366 Tagen zusammengefasst ist. Es beginnt also mit der Geburt, wobei es braucht, wie bei einer richtigen Geburt auch, eben eine Vorbereitung. Die Adventszeit ist wie die Passionszeit, eine Vorbereitung auf den dann darauf folgenden Höhepunkt. Und die Adventszeit ist übrigens wie die Passionszeit eine klassische Fastenzeit. Das praktizieren wir heute eigentlich nur noch in den Wochen vor Ostern. Manche Genüsse und Versuchungen in der Adventszeit lassen ja gar nicht zu, dass man darauf verzichtet. Aber die Idee ist, auf Weihnachten sich auf diesen Weg sich zu machen, unterschiedliche Stationen zu absolvieren, um dann an der Krippe anzukommen.
Nach Weihnachten beginnt ganz weltlich das neue Jahr 2021. Und für 2021 gibt es, wie in jedem Jahr, auch eine Jahreslosung, die dieses Jahr im Lukas-Evangelium steht. Und zwar heißt sie: Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Können Sie uns das ein bisschen erklären?
Das will ich gerne versuchen. Zunächst mal zu diesen Jahreslosungen, die gibt es seit den 1930er Jahren. Und sie sind entstanden in dem Bemühen, einem Kalenderjahr eine biblische Überschrift zu geben. Ein Motto, das übrigens neuerdings oder seit vielen Jahren von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen immer 3 Jahre im Voraus festgelegt wird. Und ich finde, der Spruch, wie eigentlich jeder Spruch, der da in der Vergangenheit ausgewählt wurde, passt. Denn auch hier geht es darum, immer wieder uns auf einen Punkt unseres Glaubens genauer hinzuweisen. Und vielleicht haben wir in diesem Jahr 2020 doch gemerkt, dass das Thema der Barmherzigkeit eins ist, was uns wirklich angeht und was wir nicht irgendwie abschieben können, so nach dem Motto, da gibt es die Diakonie oder die Caritas, sondern das ist eine Aufgabe, die jeder und jede Einzelne für sich auch hat. Und wir wissen noch nicht, welche Flurschäden Corona erzeugen wird. Also Barmherzigkeit ist generell eine gute Grundhaltung für jeden Einzelnen, aber auch für eine ganze Gesellschaft. Ich denke, das Soziale, das in einer Demokratie, in einem Staatswesen, in dem wir leben, den Grund bildet, das hat ja, kommt ja nicht von ungefähr, sondern weil wir wissen, wir sind soziale Wesen, wir sind auf Gemeinschaft angelegt und wir müssen einander miteinander gut umgehen. Dieser Vers steht in einem Abschnitt unter der Überschrift, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Und Barmherzigkeit ist da ein Leitprinzip. Und das Interessante jetzt, die Pointe genau dieses Verses besteht darin, dass wir ja nicht einfach nur zur Barmherzigkeit aufgefordert werden, so als ethischen Maßstab, sei barmherzig, sondern das wird ja noch erklärt, warum. Denn Gott ist barmherzig gegenüber uns Menschen. So erzählt es jedenfalls die Bibel des Alten wie des Neuen Testaments an vielen Stellen, dass Gott sich zurücknimmt und mit Wohlwollen und mit Unterstützung auf das schaut, was passiert. Und weil Gott uns so begegnet, barmherzig, sollen wir auch barmherzig mit anderen umgehen. Und wir sehen ja immer, wenn wir Verhaltensweisen auf Gegenseitigkeit definieren, dann wird es in einer Gesellschaft automatisch besser. Dann ist der Umgang nicht so verkrampft und dann muss nicht jeder erstmal für sich kämpfen, sondern es geht immer darum, dass das Miteinander einen Mehrwert für alle erbringt.
Ich möchte mich ganz sehr bedanken, Herr Hahn, bei Ihnen für Ihre Zeit, die Sie jetzt für mich hatten, per Telefon, eben auch nur in der virtuellen Begegnung sozusagen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Dezember-Ausgabe des Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen, auch im Namen des ganzen Teams der Evangelischen Akademie Tutzing, ein frohes Fest. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Auf Wiederhören. Thank you.
Musik.